SWR 2 aktuell.
Mit Vanja Weingart. Guten Abend. Der verspätete Bundeshaushalt 2024. Jetzt hat ihn der Bundestag beschlossen und das kommentiert unser Berlin-Korrespondent. Gerechtere Startchancen für Kinder. Die Kultusministerkonferenz hat für ein Milliardenförderprogramm für Grundschulen gestimmt. Und Demonstrationen gegen Rechtsextremismus am Wochenende. Diese Demos schaffen gesellschaftlichen Zusammenhalt, sagt der Konfliktforscher Andreas Zick gleich hier im SWR 2 Tagesgespräch. Intensive Beratungen, Hängepartie, langes Ringen um den Haushalt. In den letzten Wochen gab es viele Begriffe dafür, dass es diesmal komplizierter war mit dem Bundeshaushalt. Heute hat ihn der Bundestag beschlossen. Es geht um Ausgaben von 477 Milliarden Euro. Unvorstellbar viel Geld, aber weniger als zunächst geplant, denn nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts stand die Bundesregierung im Herbst vor der schwierigen Aufgabe. In allen Ressorts musste gespart werden. Wo, erklärt Hauptstadtkorrespondentin Lissy Kaufmann.
Stark eingespart wird etwa im Bereich Klimaschutz. Die meisten Projekte dafür werden aus dem sogenannten Klima- und Transformationsfonds finanziert und in dem klaffte die größte Finanzierungslücke nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Haushalt im November. Wer sich jetzt ein E-Auto kaufen will, bekommt dafür keine staatliche Hilfe mehr. Auch Fahrradparkhäuser an Bahnhöfen werden nicht mehr gefördert. Einschnitte gibt es auch bei der Entwicklungszusammenarbeit und bei den Ausgaben für die Bahn. Da wurde so viel gespart, dass die Bahn jetzt ihre Neubauprojekte praktisch auf Null zusammengestrichen hat. Was an Geld bleibt, soll in die Sanierung der Strecken fließen. Gestrichen wurde das Geld auch bei den Sozialausgaben. Die Rentenversicherung muss mit 600 Millionen Euro weniger auskommen. Und der wohl umstrittenste Punkt sind die Agrardieselsubventionen, die auslaufen sollen. Die Bauern protestieren seit Wochen dagegen. Und auch der Bundesrat hat jetzt ein Zeichen gesetzt. Das Gesetz, das unter anderem diese Kürzungen regelt, wurde ausgebremst. Es kommt, anders als geplant, erst am 22. März auf die Tagesordnung im Bundesrat und kann frühestens dann verabschiedet werden.
Ein Bundeshaushalt, gegen den das Bundesverfassungsgericht Einspruch erhebt und der erst im laufenden Jahr verabschiedet wird. Der Bundeshaushalt 2024 ist ein ganz besonderer. Lothar Lenz kommentiert.
Man kann den Zustand einer Regierung daran ablesen, wie leicht es ihr fällt, einen Haushalt zu verabschieden. Denn in der Politik hängt doch das meiste am Geld. Mit dem verspäteten Etatbeschluss der Ampel für das laufende Jahr hat Deutschland jetzt wieder einen gültigen Haushalt und damit eine handlungsfähige Regierung. Aber es war eine schwere Geburt. Erinnern wir uns an das vergangene Frühjahr. Schon damals bei der ersten Rahmenplanung für den Etat 24 stritt die Ampel über die Haushaltspolitik. Vor allem die Grünen forderten mehr finanziellen Spielraum für ihre Klimaprojekte und für die Kindergrundsicherung. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck schrieb einen Brief an seinen Finanzkollegen Christian Lindner und stellte die Schuldenbremse zur Diskussion. Lindner antwortete süffisant, er freue sich über jeden Kabinettskollegen, der das Grundgesetz beachte. Dann folgte im November das Karlsruher Urteil zur Schuldenpolitik. Corona-Kredite umwidmen für den Klimaschutz? Das war verfassungswidrig und mit einem Mal fehlten der Koalition zig Milliarden für die Transformation und auch im regulären Etat taten sich neue Löcher auf. Also wurde die Haushaltsdebatte im Bundestag erstmal verschoben und unter großen Schmerzen kamen Sparbeschlüsse zustande. Eine höhere CO2-Abgabe und teurere Flugtickets, schärfere Sanktionen beim Bürgergeld und geringere Steuervorteile beim Agrardiesel. Dagegen protestierten lautstark die Landwirte. Jetzt ist er endlich in trockenen Tüchern, der verspätete Haushalt für dieses Jahr. Aber die Koalition ist weit davon entfernt, zur Tagesordnung übergehen zu können. Zu groß sind die Risiken in Deutschland und in der Welt, die am Ende doch noch zusätzliche Milliardenausgaben erfordern könnten. Wie entwickeln sich die Energiepreise, wie die Zinsen und die Inflation? Verfestigt sich die heimische Konjunkturschwäche? Wohin gehen die Migrationsbewegungen? Muss Deutschland noch mehr für die Ukraine tun, sollte Donald Trump wieder US-Präsident werden und keine Waffen mehr liefern? Aber auch innerhalb der Koalition gehen die Auffassungen darüber weit auseinander, was der Staat leisten kann und soll. Fast zwei Jahre nach dem Kanzlerwort von der Zeitenwende hängt die SPD zum Beispiel immer noch an einem Sozialversprechen nach der Maxime »Viel hilft viel«. Und den Grünen schwant offenbar, dass ihnen womöglich nur die 4 Jahre dieser Wahlperiode bleiben, um die entscheidenden Weichen für den Klimaschutz zu stellen. Anders ist etwa der schwer zu durchschauende Förderdschungel beim Heizungsgesetz kaum zu erklären. Bleibt die FDP. Sie spielt ihre Rolle als fiskalischer Wachhund der Ampel bisher ganz erfolgreich. Aber sie muss erkennen, dass nicht mal ihre eigene Wählerschaft diese liberale Standhaftigkeit honoriert. Dieser Bundeshaushalt ist auf Kante genäht und auch die Koalition zeigt nach der Hälfte der Legislatur etliche Verschleißstellen tief in der Faser. Es ist wie bei einer alten Jeans. Man kann sie noch eine Weile tragen, aber man ahnt schon, wo sie mal reißen wird.
Ein Kommentar von Berlin-Korrespondent Lothar Lenz. Sie hören SWR 2 aktuell, 18.10 Uhr. Das Elternhaus bestimmt mit darüber, wie erfolgreich ein Kind in der Schule, in Ausbildung und im Beruf ist. Das belegen seit Jahren Bildungsstudien. Kinder, deren Eltern zum Beispiel kein Deutsch sprechen oder die ihre Kinder nicht unterstützen können, die scheitern manchmal schon in der Grundschule am Lesen, Schreiben und Rechnen und schaffen später keinen Abschluss. Jetzt soll es ein Milliardenprogramm für bestimmte Grundschulen geben. Die Kultusministerkonferenz hat zugestimmt, dass so Schulen in schwierigen sozialen Lagen gefördert werden. Sarah Beham mit den Einzelheiten und mit einer glücklichen Ministerin.
Ich freue mich wirklich sehr.
Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger von der FDP lächelt. Doch bis hierher war es ein langer und steiniger Weg für Bund und Länder.
Wir haben es geschafft. Das größte und langfristige Bildungsprojekt der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland steht.
Das sogenannte Startchancenprogramm, ein Förderprogramm für Brennpunktschulen, startet im Herbst. Denn Bildungserfolg hängt in Deutschland immer noch von der sozialen Herkunft ab. Das soll sich jetzt ändern, wie die SPD-Präsidentin der Kultusministerkonferenz Christine Streichert-Clivaux sagt.
Dieses Programm kann, und da bin ich mir sehr sicher, wird auch einen Beitrag dazu leisten, dass wir diesen Zusammenhang verringern und damit auch das Versprechen, nämlich des Aufstiegs durch Bildung, einlösen können.
Dafür fließen 20 Milliarden Euro in 10 Jahren. Bund und Länder teilen sich die Kosten. Neu ist, dass das Geld nicht wie bisher nach der Größe der Länder verteilt wird, sondern nach Kriterien wie Armut und Migrationshintergrund von Schülern. Vor allem Grundschulen sollen profitieren. Richtig, meint der Vorsitzende des Bildungsausschusses im Bundestag, Kai Gehring von den Grünen.
Früh investieren statt hinterher reparieren ist auch eine Grundphilosophie dieses Startchancenprogramms. Und ich hoffe, dass jetzt alle auch vor Ort sozusagen die Ärmel hochkrempeln und das Beste mit diesem Programm machen.
Denn jetzt gilt, die Länder müssen die Schulen identifizieren, die den größten Förderbedarf haben. Die Schulen können dann investieren.
Da geht es darum, dass vor Ort die richtigen Lösungen gefunden werden müssen. Also zum Beispiel mehr Unterstützung, mehr Unterricht, mehr Förderunterricht in den Basiskompetenzfächern. Lesen, also Deutsch, Mathe und Ähnliches.
Das Geld ist aber auch für zusätzliche Sozialarbeiter oder Therapeuten gedacht und vor allem für neue Räume an Schulen. Das ist der falsche Ansatz, meint der bildungspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Thomas Jatzombeck.
Der größte Teil geht am Ende in bauliche Maßnahmen. Und das ist eigentlich nicht das, wo die Notwendigkeit ist, sondern das, was notwendig ist, ist, dass man noch eine zweite Person in der Klasse hat. Das wird von einem Teil des Programms adressiert. Aber aus unserer Perspektive ist das eher der Tropfen auf dem heißen Stein.
Ohnehin profitieren zu wenige Schulen, kritisiert der CDU-Politiker. 4.000 in ganz Deutschland werden dadurch gefördert. Das sind 10% aller Schulen bundesweit. Bund und Länder ist das bewusst. Sie betonen, das Programm ist ein erster Schritt. Sie wissen auch, alle Hausaufgaben in der Bildungspolitik sind damit noch nicht erledigt.
Aus Berlin ein Bericht von Sarah Beham. Hunderttausende auf den Straßen für Demokratie und gegen Rassismus. Eine solche Mobilisierung gab es schon lange nicht mehr. Wie groß das Ganze werden kann, werden wir morgen sehen. Da ist die nächste Großkundgebung in Berlin geplant. Eine Menschenkette soll symbolhaft den Reichstag umschließen und beschützen. Mehr als 1.000 Organisationen rufen gemeinsam dazu auf. Auch in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sind wieder zahlreiche Demonstrationen gegen Rechtsextremismus geplant. Darum geht es jetzt im SWR2-Tagesgespräch mit Andreas Zick. Er ist Direktor des Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung an der Universität Bielefeld. Herr Zick, was ist das Besondere an den Demonstrationen, die wir seit Wochen in Deutschland sehen?
Also besonders ist, dass sie seit Wochen gehen, relativ stabil sind, dass sie sehr vielfältig sind, was die demografische Beteiligung da betrifft, alte, junge. Wir haben Menschen mit Migrationsgeschichte ohne aus verschiedenen Milieus, gehen dort Menschen mit. Dann ist es sehr verteilt. In großen Städten sind Menschen unterwegs, aber jetzt geht es auch in den lokalen ländlichen Bereich hinein, in den ostdeutschen Bereich, in den Dörfern dort, wo es viel gefährlicher ist zu demonstrieren, weil dort der Rechtsextremismus eigentlich den Raum über Monate besetzt hat. Und was auch auffällt, ist, so etwas kriegen sie nur hin, wenn es ein Motto gibt, eine Identifikationsmöglichkeit für viele. Und da scheint es zentrale Themen zu geben, die alle teilen, unabhängig von den unterschiedlichen politischen Einstellungen, religiösen Orientierungen. Und das ist meines Erachtens kein Faschismus in Deutschland. Hass und Hetze müssen aufhören. Und die Menschen sind dort für etwas Positives, nämlich eine wehrhafte Demokratie. Das kennzeichnet gerade die Demos, sonst wären sie nicht so stabil, würden anhalten und gingen jetzt eben auch in die Breite.
Hat es Sie denn überrascht, dass so eine Demonstrationsbewegung in Deutschland entsteht?
Ich muss ehrlich gesagt sagen, ja, es musste mich überraschen, weil wir führen repräsentative Bevölkerungsumfragen durch, seit vielen, vielen Jahren zu den antidemokratischen Einstellungen der Mitte der Gesellschaft. Wir sehen ja jetzt einen großen Teil der Mitte. Das ist nicht die ganze Mitte, aber einen großen Teil einer engagierten Mitte. Und als wir vor 3 Jahren rechtsextreme Einstellungen, rechtspopulistische, menschenfeindliche Einstellungen gemessen haben, vor 3 Jahren, haben wir am Ende das Resümee gezogen. Die Mitte ist gefordert. Sie war nicht zu sehen. Wir sahen keine Anstiege in rechtsextremen oder rechtspopulistischen, antidemokratischen Einstellungen in der Mitte. Wir sahen aber, viele in der Mitte wandern in die Grauzone. In die Grauzone stimmen teilweise rechtspopulistischen Einstellungen zu, dann weniger. Vor einem Jahr haben wir dann gesehen, Anstiege, das heißt, die Mitte ging aus der Grauzone in Teilen, kleinere Gruppen, eher dann in eine Demokratie-Distanz hinein. Und jetzt sehen wir, dass die geforderte Mitte sich tatsächlich auf einmal rührt. Und ich glaube, das liegt daran, unsere Ergebnisse zeigen, es gibt einen Kipppunkt. Entweder kippt das jetzt in eine stabile antidemokratische Bewegung hinein oder es ist noch aufzuhalten. Und ich glaube, viele Menschen haben diesen Kipppunkt gemerkt. Und wir diskutieren ja nun nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch in den Medien, in der Politik an vielen Orten, dass Hass und Hetze im Alltag viel zu viele Menschen trifft. Denn wir haben in Deutschland ein Ausmaß an vorurteilsbasierten rassistischen Hasstaten, was kaum ein anderes europäisches Land hat.
Würden Sie sagen, so viele Menschen engagieren sich im Moment und rücken damit mehr in die Mitte der Gesellschaft?
Wir müssen mal gucken, wer rückt da eigentlich zusammen. Also für die Demokratie ist ein Mindestausmaß an Zusammenhalt bei aller Differenz und Vielfalt, die wir brauchen, wichtig. Und ich glaube, da entsteht tatsächlich etwas Neues über eine Orientierung. Die Demokratie ist doch wichtiger. Wir müssen etwas tun für die Demokratie und die Gefährdung ist zu groß geworden. Dann müssen wir gucken, wer rückt da zusammen. Dort sehen wir jetzt neue Akteure. Wir haben jetzt Richterinnen, Richter, die sich die Justiz äußert, sich die Unternehmen lokal sind, Unternehmen schließen sich den Protesten an. Und wir haben auch jetzt neue Formen von Solidarität. Und dann muss man eben gucken, tatsächlich, es scheint so zu sein, die Demos schaffen auch einen gesellschaftlich neuen Zusammenhalt. Der Deutschlandtrend, da äußern 72% einer repräsentativ gezogenen Stichprobe Verständnis für diese Demonstration. Das tun sie bei anderen Demonstrationen nicht. Und insofern, es kann dort etwas Neues entstehen, was wir dann vielleicht nicht mit links und rechts bezeichnen, sondern mit einer starken, wehrhaften, demokratischen Zivilgesellschaft.
Wir sprechen immer von Filterblasen, von diesen geschlossenen Kreisen, in denen sich jeder bewegt. Besteht auch die Gefahr, dass es auf der einen Seite die Menschen gibt, die demonstrieren, und dann gibt es wirklich eine Kluft und auf der anderen Seite eben Menschen, die das gar nicht wahrnehmen?
Ja, die Gefahr besteht, aber die Blasen haben wir eigentlich seit vielen Jahren. Die Konfliktkonstellation nimmt auch zu, aber wir brauchen in einer Demokratie auch diesen Konflikt und Demokratie muss man streiten. Das heißt, es ist eigentlich alternativlos, für eine wehrhafte Demokratie dann auch den Konflikt einzugehen. Was wir jetzt sehen ist, die AfD berichtet auf Parteizutritte, also dass sie mehr Mitglieder gewinnen. Die Polarisierung nimmt zu, die muss aber auch zunehmen, weil wir über Jahre war eher der Modus, naja, aber bitteschön, das sind ja alles Sorgenbürger, wir müssen das tolerieren. Und der Preis dieser Normalisierung ist, dass die Demokratie dann nicht wehrhaft genug ist. Das heißt, ja, die Demonstrationen müssen sich nicht bemessen lassen an jetzigen Erfolgen, die wir vielleicht dann in einer Partei sehen. Aber die etablierten Parteien sind gefordert, auch Menschen, die ernsthafte Sorgen haben, einen Weg zu ebnen und eine Tür zu öffnen, dass sie unter ihren Bedingungen, demokratischen Bedingungen, doch auch eine Heimat finden. Das heißt, diese Demonstrationen bringen auch die etablierten Parteien nochmal in neue Konfliktlagen, setzen sie unter Druck. Die müssen sich jetzt auch bewegen.
Sagt Andreas Zick, er ist Direktor des Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung an der Universität Bielefeld im SWR2-Tagesgespräch. Und das habe ich vor der Sendung aufgezeichnet. Seit vielen Jahren, jetzt seit 2 Jahren schon, fliehen Menschen aus der Ukraine vor russischen Angriffen. In Deutschland gilt für Geflüchtete aus der Ukraine die Ausnahme, sie müssen keinen Asylantrag stellen, sondern dürfen sofort von Jobcentern in Arbeit vermittelt werden. Nach einem neuen Bericht der Bundesagentur für Arbeit tun das aber nur 20% der Ukraine-Flüchtlinge zwischen 18 und 64 Jahren. Über die Hälfte von den rund 840.000 erwerbsfähigen Erwachsenen bezieht Bürgergeld. Im Ausland sind das deutlich mehr. In den Niederlanden arbeiten über 70% der Geflüchteten aus der Ukraine und in Polen über 60%. Nur 20% in Arbeit, damit ist der sogenannte Jobturbo für Ukrainer nicht sehr erfolgreich. Arbeitsminister Heil hat ihn vor 3 Monaten gestartet und er bietet besonders enge Betreuung durch Jobcenter für Menschen aus der Ukraine. Frank Unger ist Professor für Arbeitsökonomie an der Hochschule Fulda. Herr Unger, auch im Vergleich zu anderen europäischen Ländern und trotz Jobturbo arbeiten wenige Geflüchtete aus der Ukraine in Deutschland. Woran liegt das?
Also in der Tat, schaut man sich die Beschäftigungsentwicklung an in den unterschiedlichen Ländern, so sieht man deutliche Unterschiede. Auf der anderen Seite ist es schwierig, die Länder miteinander zu vergleichen, denn es sind unterschiedliche Gesetze, Zuständigkeiten und Abläufe, die Zahl der Menschen, die zu betreuen sind, die Situation am Arbeitsmarkt, sind alles Aspekte, die mit einfließen. Ich nenne mal ein Beispiel, nämlich die Höhe der Sozialleistung, die ja gern als Argument eingesetzt wird, weshalb es dort vielleicht besser und hier schlechter läuft. Es gibt eine Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung und dort wurden die Beschäftigungsquoten miteinander verglichen und beispielsweise sind sie in den Niederlanden höher als in Deutschland, bei einer ähnlich hohen Sozialleistung wie in Deutschland. In Österreich wiederum sind die Beschäftigungsquoten so niedrig wie in Deutschland. Dort sind die Sozialleistungen jedoch deutlich geringer. Das heißt, die Zusammenhänge und die Vergleiche der Länder sind durchaus schwierig.
Sie haben jetzt gesagt, man kann es schwer vergleichen. Trotzdem hat ja das Arbeitsministerium versucht, diesen Jobturbo zu starten, da gerade über die Arbeitsagenturen etwas zu tun. Warum funktioniert das nicht so, wie es gewünscht ist?
Da gibt es in der aktuellen Analyse verschiedene Aspekte, die ich Ihnen ganz kurz erstmal aufzählen kann. Das ist tatsächlich das Thema Sprache. Das ist aber sicherlich in allen Ländern auch ein Thema. Wir stellen hier in Deutschland fest, dass ein großes Thema die Kinderbetreuung ist. Über 65% der geflüchteten Menschen aus der Ukraine sind Frauen. Jede dritte Frau aus der Ukraine ist alleinerziehend und viele finden nur schwer Möglichkeiten der Kinderbetreuung. Und deswegen zieht die Integration sich mitunter auch schon alleine deswegen hin. Wir müssen zudem tatsächlich auch für Deutschland sagen, dass die aktuelle konjunkturelle Lage sich eingetrübt hat. Also Neueinstellungen sind erschwert oder andersrum, die Arbeitslosenzahl hat sich im Januar gegenüber dem Vorjahr sogar erhöht. Arbeitgeber sind eher zurückhaltend, auch aufgrund der unsicheren Rahmenbedingungen. Es ist schon positiv, wenn die Arbeitslosigkeit unter anderem bei geflüchteten Menschen ohne gute Deutschkenntnisse beispielsweise nicht spürbar ansteigt.
Kann auch ein Aspekt sein, dass vielleicht berufliche Profile, also Berufe und Fähigkeiten, die die geflüchteten Menschen mitbringen, dass die einfach nicht zu dem deutschen Arbeitsmarkt passen?
Wenn es um die Frage des Fachkräftemangels oder der Passung geht, muss man zunächst erstmal sagen, dass die Menschen, die gekommen sind, tatsächlich über vergleichsweise gute Qualifikationen verfügen. Jedoch wir uns hier in Deutschland extrem schwer mit der Anerkennung formaler Abschlüsse tun. Wir konzentrieren uns mitunter, vielleicht auch im Einstellungsprozess, zu sehr auf Abschlüsse und Zertifikate. Und das ist möglicherweise ein Thema, wenn man die Turbo-Metapher bemühen möchte, wo wir tatsächlich schneller sein könnten. Wenn wir über die Motivation beispielsweise sprechen, ist es so, dass wir sagen in unseren Projekten, sie ist überdurchschnittlich hoch. Die Menschen gehen nämlich, die in Arbeit gehen, nicht in ihren erlernten Job, der deutlich höher im Abschluss liegt, sondern arbeiten öfters in Hilfstätigkeiten, in Servicefunktionen wie Gaststätten oder im Hotel.
Wenn wir darauf gucken, was könnte man ändern, was sollte man ändern, höre ich jetzt bei Ihnen raus, zum einen Kinderbetreuung, ganz wichtiger Aspekt, und auch Abschlüsse anerkennen.
Ja, und natürlich ist und bleibt die Sprache immer ein Schlüsselelement, um Integration zu beschleunigen. Vielleicht jedoch nicht in zeitlicher Abfolge. Wir erleben sehr oft, dass wir darüber sprechen, erst die Sprache, dann noch Qualifizierung, / Anerkennung von Abschlüssen und dann den Job. Wir glauben, und so tendiert auch momentan die aktuelle Situation in Deutschland, dass es klug ist, alles zusammenzudenken. Das heißt, dass wir relativ zügig versuchen sollten, den Menschen Arbeitsmöglichkeiten zu bieten, gleichzeitig parallel uns um den Spracherwerb zu kümmern und dann gegebenenfalls auch natürlich die Qualifikationen mit in den Blick zu nehmen und das sehr schnell und kombiniert und weniger in einem zeitlichen Ablauf. Man muss natürlich auch sagen, dass die Ablaufprozesse durchaus auch noch schneller sein können. Wir haben zwischendurch einen Zuständigkeitswechsel gehabt von den Sozialämtern zu den Jobcentern und somit mussten bestimmte Strukturen und auch Wege nochmals neu aufgebaut werden.
Wenn man auch darauf schaut, dass, wie vorhin auch angesprochen, viele geflüchtete Menschen aus der Ukraine eben auch Bürgergeld bekommen. Wie wichtig ist das? Welcher wirtschaftliche Faktor ist das, dass Geflüchtete auch bei uns arbeiten?
Das ist ein großer Faktor. Wir haben in vielen, vielen Bereichen Arbeitskräfte und Fachkräftebedarf. Und daher sozusagen ist das eine sehr gute Möglichkeit, Menschen zu finden, die A, motiviert sind. Wie gesagt, das stellen wir regelmäßig in der Zusammenarbeit fest. Und B, tatsächlich auch an verschiedenen Stellen den Arbeitskräftebedarf mitdecken können. Gleichzeitig ist es eben so, dass aktuell die Rahmenbedingungen und die Unsicherheiten bei Arbeitgebern mitunter Einstellungszurückhaltungen auslösen, sodass vielleicht gerade die Passung nicht ganz so ist, wie wir sie uns wünschen würden.
Sagt Frank Unger, er ist Professor für Arbeitsökonomie an der Hochschule Fulda. Wer nicht dran gedacht hat, der stand heute Morgen vielleicht an der Bushaltestelle und hat umsonst gewartet. In vielen Städten gab es Warnstreik im Nahverkehr. Zum Teil sind weder Busse, Straßenbahnen noch U-Bahnen gefahren. Rainer Geis, Geschäftsführer von Verdi Südbaden, begründet den Warnstreik.
Verdi hat zum Streik aufgerufen, weil wir dafür kämpfen wollen, dass die Arbeitsbedingungen der Fahrer im öffentlichen Nahverkehr besser werden. Wir haben eklatanten Fahrermangel. Wir müssen den Beruf attraktiver machen und es geht nur mit einer Aufwertung durch bessere Arbeitsbedingungen.
Da die Gewerkschaft Verdi schon am Montag zum Warnstreik aufgerufen hatte, haben sich die meisten Menschen darauf eingestellt, haben Fahrgemeinschaften gegründet, sich aufs Fahrrad gesetzt oder sind gleich im Homeoffice geblieben. Aber viele Menschen hat der Streik trotzdem genervt, wie diese in Freiburg.
Jetzt muss ich halt zu meiner Arbeit laufen.
Ich bin jetzt mit dem Auto hierher gekommen.
Ich komme jetzt zu der Arbeit und das kann ich vergessen. Was ich da mache. Die Leidtragenden sind die Leute, wo zur Arbeit wurde.
Ich weiß nicht mal, warum die streiken.
Es ist halt schon immer so gewesen in der Vergangenheit, dass ohne Druck auszuüben, ändert sich halt nichts für die Arbeitnehmer. Deswegen habe ich eigentlich immer Verständnis für Streik.
In Baden-Württemberg haben ca. 4.000 Gewerkschaftsmitglieder am Warnstreik im Nahverkehr mitgemacht. Das meldet Verdi. Neben Freiburg in Stuttgart, Karlsruhe, Heilbronn, Baden-Baden, Esslingen und Konstanz. Eine große Kundgebung gab es in Mainz und Wiesbaden. Tausende Bus- und Bahnfahrer aus Rheinland-Pfalz, Hessen und dem Saarland haben auf der Rheinbrücke demonstriert. Rabea Amre berichtet.
Die Polizei sagt, eigentlich war die Sperrung der Brücke bis 15 Uhr geplant, aber sobald die Bühne weg ist, würde die Brücke wieder freigegeben. Etwa 3000 Menschen hatten auf der Theodor-Heuss-Brücke an der Kundgebung teilgenommen, darunter Busfahrerinnen und Busfahrer aus ganz Rheinland-Pfalz, dem Saarland und auch aus Hessen.
Wir steigen wegen Personalmängel für bessere Arbeitsbedingungen und dass wieder Busse fahren. fahren. Und wenn der Fahrer da sind, die Busse auch fahren.
Die Arbeitszeiten sind länger geworden. Ich bin schon ein bisschen frustriert, was der letzte Jahre schlechter alles war ist.
Täglich andere Schichten, also von der Zeit kein Familienleben. Und das geht nicht. Müssen bessere Arbeitszeiten her.